Also, dass es nicht ist, um andere zu manipulieren. Mir hat das mal jemand gesagt, du weinst doch jetzt nur, damit du das kriegst, was du willst. Nein, ich weine, weil ich gerade extreme Trauer empfinde.
Achterbahn der Gefühle. Herausforderungen im Umgang mit Emotionen. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seelenstruggle. Wir haben heute das Thema emotionale Instabilität. Ich bin Kai Klüting. Mich kennt ihr vielleicht schon aus der einen oder anderen Folge. Ich arbeite normalerweise beim Radio und darf aber hier bei dem Projekt mitmachen. Und ich bin nie alleine hier, sondern ich habe auch heute wieder jemanden an meiner Seite und es ist heute wieder Davina Hahn. Hi.
Hi.
Du bist ja hier auch an der LWL-Uniklinik hier in Hamm. Arbeitest du als Therapeutin?
Ja.
Und das ist heute auch ganz wichtig, weil du hast heute bei unserer Folge auch eine deiner Patientinnen dabei.
Ja, genau.
Und ich habe mich direkt bei dem Thema, war ich erst ein bisschen aufgeschmissen, weil emotionale Instabilität und sagen wir mal Emotionsregulation, gerade bei Kindern und Jugendlichen, da habe ich mich im ersten Moment selbst dabei erwischt, mich an Situationen zurückzuerinnern, wo ich sehr extrem auf Emotionen reagiert habe.
Mhm.
Versuch mir das mal zu erklären, wo ist das normal und nicht normal?
Das ist natürlich eine spannende, aber auch super schwierige Frage, ne? Also ich glaube, wichtig ist erstmal, dass wir wissen, Gefühle kennen wir alle, das ist super gut und super wichtig, dass wir die haben. Und gerade Kinder erleben Gefühle ja auch nochmal sehr viel anders als jetzt wir Erwachsenen, weil sich im Kindesalter einfach viele Gefühle auch noch ausbilden. Wir kommen ja gar nicht mit allen Gefühlen sofort zur Welt. Und so ist es halt, dass Kinder erstmal lernen müssen, Gefühle kennenzulernen, wahrzunehmen und eben auch zu lernen, damit umzugehen. Sodass man sagen kann, dass das erstmal für Kinder auch normal ist, sage ich jetzt mal, zum Beispiel einen Wutausbruch zu haben und voll rumzustampfen.
Ein Glück.
ein Glück ja. Im Supermarkt. Genau. Und in der Pubertät ist dann nochmal so eine andere Entwicklungsphase, wo Gefühle ja einfach nochmal, wo neue Gefühle wie zum Beispiel Liebe dazukommen, ne, oder Liebe nochmal anders erlebt wird und Gefühle nochmal intensiver werden und schneller wechseln und so. Und das ist erstmal was wir alle kennen und was völlig normal ist. Und es gibt aber Kinder und Jugendliche, die Gefühle so intensiv erleben, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wie sie die eigentlich handeln sollen.
Wenn ich jetzt das höre, dann fällt mir als erstes Schlagwort eine Borderline-Störung ein.
Mhm. Ja, genau. Also bei einer Borderline-Erkrankung.
Gehört da schon zu.
Genau, genau. Okay. Also da würde man sagen, da gehören drei wichtige Bereiche zu. Einmal sagt man, haben die Betroffenen so eine Störung der Identität. Also die können sich nicht so richtig als eine Identität sozusagen wahrnehmen. Das wechselt schnell. Die wissen nicht so richtig, wer bin ich denn? Wo gehöre ich denn eigentlich hin? Die haben oft Schwierigkeiten, sich anzunehmen. Dann haben die häufig Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion. Die wissen nicht so richtig, was ist eine angemessene Nähe-Distanz-Regulation, fühlen sich häufig sehr alleine, sehr ausgeschlossen von anderen Menschen. Und ein großer Bereich, und daher wirst du das kennen, ist eine sogenannte Störung der Affektregulation oder auch einfach Störung der Emotionsregulation. Die erleben eben Gefühle sehr, sehr, sehr viel intensiver als wir. Man geht davon aus, dass die Gefühle viel schneller ausgelöst werden. Also die brauchen sozusagen viel weniger Auslöser, damit sowas wie Wut oder Traurigkeit entstehen kann. Die Traurigkeit zum Beispiel wird sehr viel intensiver erlebt und hält viel, viel länger an als jetzt bei uns.
Mhm.
Und daher kennst du das wahrscheinlich im Rahmen von Borderline. Aber wichtig finde ich nochmal zu sagen, Borderline ist nicht nur emotionale Instabilität.
Aber vielleicht so die extremste Form davon.
Ja, genau.
Wir können schon mal sagen, deine Patientin möchte hier im Podcast Raven genannt werden.
Mhm.
Und ich bin schon ganz gespannt, was sie erzählt. Aber wir haben ja auch noch einen Gast.
Ja, genau. Also wir haben noch die Johanna da, die heute vorbeigekommen ist. Johanna ist nicht psychisch erkrankt, ist eine gesunde junge Frau und ist Tochter eines Mitarbeiters hier und hat sich bereit erklärt, uns nochmal zu erzählen, wie sie eigentlich als junger Mensch in der Pubertät Gefühle so für sich erlebt hat.
Diesen normalen Wahnsinn in der Pubertät.
Genau.
Okay. Jetzt müssen wir auch sagen, deine Patientin, wir nennen sie Raven,
auch auf ihren Wunsch. Wir haben ja wie in allen Folgen die Namen der Patienten verändert. Und in dieser Folge treffen wir eben Raven und sie hat aber eine Borderline-Störung.
Ja, genau.
Okay, sie ist jetzt bei dir schon länger aber in Therapie?
Genau.
Okay, und dann können wir uns ja mal freuen darauf, was sie so zu erzählen hat. Bin ganz gespannt.
Ich
auch. Bin froh, dass sie sich bereit erklärt hat, mit uns darüber zu quatschen.
Ja.
Wir reden heute über Gefühle, wir reden heute darüber, wie man, wo auch Probleme sind mit Gefühlen, klarzukommen, die richtig einzuordnen, die wahrzunehmen, wo Unterschiede sind. Und dafür, dazu spreche ich heute mit Raven. Erstmal schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Kannst du mir kurz ja vielleicht mal was zu dir sagen? Wie alt bist du? Wie lange bist du jetzt in Therapie? Wie lange kennst du zum Beispiel Davina? Weil Davina ist ja heute auch da, auch wenn sie selten zu hören ist.
Ja, ich bin 19 jetzt geworden und ich bin jetzt 3 Jahre lang wirklich in regelmäßiger Therapie, aber davor war ich im Prinzip, seitdem ich ein Kind bin, so on und off in Therapie, habe es nie wirklich so richtig durchgezogen, wenn man das so nennen kann. Aber seit 3 Jahren bin ich in so einer Therapie, wo ich sage, die bringt mir auch was.
Ah, okay. Es ist auch schön, wenn du das so sagst, weil du hast direkt ein kleines Lächeln im Gesicht. Also man merkt direkt, das ist was Positives, was da bei dir abgeht. Ich möchte eigentlich direkt mal bei dir mit einer Kategorie starten.
Seelenstruggle Feelings.
Ich sag dir jetzt gleich einen Satz und du kannst ja mal gucken, ob dir dazu was einfällt. Ein Bild oder ein Gefühl oder vielleicht irgendwas, eine Erinnerung. Eine emotionale Instabilität fühlt sich an wie?
Ich glaube, jeder empfindet das ein bisschen anders. Für mich fühlt es sich immer so an, wie wenn ich, als wäre ich alleine so im Meer und jedes Gefühl ist so eine Welle und ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie groß jetzt diese Welle ist, wie weit drückt sie mich runter, wie lange brauche ich, um wieder hoch an die Oberfläche zu kommen und ist an der Oberfläche jetzt Ruhe oder ist da immer noch ein Sturm? Das fühlt sich für mich total so an, weil eben halt diese Instabilität es so unberechenbar macht oft und dann ist es wirklich wie das Wetter. Kann ich mich jetzt darauf verlassen, auf meine Erfahrungen oder was passiert gleich?
Ich finde das ein wahnsinnig starkes Bild, weil natürlich so Wasser hat ja grundsätzlich, wenn man drauf gucken kann, immer was Schönes. Aber alleine im Ozean zu schwimmen, da ist man ja komplett hilflos und der Witterung ausgesetzt. Also es sind ja äußere Einflüsse, die man nicht steuern kann. Ich weiß gar nicht, weil gerade bei Gefühlen, ich glaube, viele Menschen machen sich wenig Gedanken um Gefühle. Für die sind die einfach da. Die sind was Normales. Die sind was, worüber man nicht nachdenken muss. Die handeln instinktiv, wie das ist Hunger, Durst, so ist auch Freude oder Furcht oder was auch immer. Gab es eine Zeit, wo du sagen würdest, Gefühle haben dir eben nicht diese Unsicherheit gegeben, wie jetzt alleine im Meer schwimmen?
Nee, gab es für mich nie. Selbst als kleines Kind habe ich gemerkt, okay, ich bin anders. Mir wurde oft gesagt als kleines Kind, oh, du bist aber eine Drama-Queen oder jetzt mach doch hier nicht so eine Show, das war gar nichts. Und dadurch habe ich ganz schnell gemerkt, oh, warte mal, wenn ich von allen die Rückmeldung bekomme, gerade ist mein Gefühl nicht angemessen, dann muss ich das jetzt aber anpassen. Und da hat es so angefangen mit, ich guck mal in meinem Umfeld, wie reagieren Leute. Oh, wenn Mama das Glas hinfällt, dann sagt sie, oh Mist, und wischt es auf. Da muss ich auch so reagieren, obwohl ich eigentlich gerne geweint hätte, wenn mir das Glas hingefallen ist, weil es mich enttäuscht hat. Aber man hat so im Umfeld, ich hab so im Umfeld gemerkt, nee, ich fühle anders. Und das war schon immer so. Schon immer, seitdem ich mich erkennen kann, ne?
Ich finde das wahnsinnig stark, weil ich glaube, gerade diese Sätze, die du gerade gesagt hast, sei doch nicht so ein Drama-Queen oder komm, spiel dich nicht so auf, jetzt sei mal ruhig. Ich glaube, das sind Sätze, die kennen ganz, ganz viele von zu Hause. Und da ist natürlich dann, gerade wenn du jetzt darüber über Kindheit sprichst und danach schließt ja die Pubertät so an, das ist ja, glaube ich, die wildeste Zeit im Leben, was Gefühle angeht, wo man wirklich alleine im Meer rumpaddelt und man kann nur hoffen, dass kein fetter Sturm aufzieht. War das für dich auch noch ein harter Einschnitt? Dann so der wirklich dieser Weg in der Pubertät, wo viele ja diese Suche haben und diese Findungsprobleme haben, war das dann eher für dich ein Thema, dass du gesagt hast, oh, hier empfinden das andere auch so, oder warst du trotzdem weiterhin alleine?
Ich war sehr auf andere gerichtet. Wenn du mich da fragst, wie ich mich gefühlt habe, ist das eine schwere Frage, weil ich gar nicht auf mich fokussiert war, sondern immer auf mein Bild für andere. Und dazu kommt noch, ich wurde in meiner Pubertät, also ich denke da direkt an Realschule, wurde ich sehr stark gemobbt, auch für meine emotionalen Ausbrüche, die halt dann mal passiert sind. Das ist wie so ein Wasserball runterzudrücken, ne? Das schafft man für ein bisschen, aber dann kommt irgendwann was hoch. Und das ist halt auch passiert, ja. Wahnsinn. Das war dann eine Arbeit, die nicht gut gelaufen ist oder irgendein Spruch, der mich besonders provoziert hat. Und das ist natürlich anderen aufgefallen. Und da habe ich mich ganz, ganz alleine mitgefühlt. Also ich habe gemerkt, okay, andere haben jetzt auch Probleme, aber irgendwie hat das keiner so wie ich. Und anstatt dann zu denken, okay, dann erfahre ich hier gerade was Besonderes, vielleicht gucke ich mal, habe ich mir halt gedacht, okay, ich bin falsch. Also irgendwas an mir ist ja gerade falsch, sonst würde es anderen auch so gehen. Mhm. Und das war ein ganz doofes Gefühl, kombiniert auch mit dem Mobbing. Also das hat dann für mich ja nur Sinn ergeben, ne? Meine Emotionen sind falsch, ich werde ja auch gemobbt, weil dann muss ich ja was Falsches gemacht haben. Das war alles so ein Strudel von, okay, irgendwas an mir ist nicht richtig.
Jetzt hattest du gerade ja schon kurz gesagt, du hattest immer schon mal auch Kontakt zu Therapie. Mhm. Aber scheinbar gab es ja nie den Punkt, dass du das Gefühl hattest, hier dockt das gerade daran an, was ich fühle, oder hier kann mir gerade geholfen werden. Wo waren da die Probleme?
Definitiv in dem Zugeben von meiner Seite aus erstmal, dass überhaupt Gefühle da sind, die ich runterdrücke. Das braucht eine gute Therapeutin, die das sieht. Weil ich halt in Therapie wirklich oberflächlich geredet habe, ne, so Nebenschauplätze aufgemacht habe. Komm, lass uns darauf fokussieren, anstatt auf das, was wirklich gerade los ist. Und es braucht eben eine Therapeutin, die dann sagt, okay, ich glaube, das hier ist gerade nicht das Hauptding, lass uns zurückkommen. Und diese Erfahrung habe ich halt erst mit Frau Hahn gemacht, die dann gesagt hat, okay, darf ich dir kurz mal was sagen, was ich glaube? Hm. Und natürlich tat das am Anfang weh, ne? Weil ich wollte das ja nicht zuhören, nicht zulassen, dass irgendwas los ist. Aber das war am Ende das, was mir geholfen hat, zu sagen, okay, gut, dann gehe ich da jetzt mal dran. Weil davor war es immer oberflächlich, immer irgendwas anderes. Und das hat mir nichts gebracht. Aber so konnte ich sagen, ich probiere es, ja.
Ja, also ich finde das, also so wie du das schilderst, dann, also ist es so nachvollziehbar, weil einerseits, du fühlst dich alleine und da ist etwas, wo dir anscheinend geholfen werden kann, aber du willst ja selbst noch nicht dahin gehen. Also das ist ja wirklich total eindrucksvoll, wie du das schilderst. Aber wann war für dich der Punkt, dass du gemerkt hast, also das tut erstmal weh, aber ich möchte das jetzt trotzdem, war es diese Erkenntnis, dass dir gesagt wurde, ich glaube, das könnte das Problem sein, da könnten wir rangehen. Also dass du es mal greifen konntest, dass dieses abstrakte, ich bin anders als die anderen, konkret wurde für dich?
Ich glaube, das, wo ich so richtig ich weiß nicht, wie man es anders ausdrücken kann, als so einen Schlag ins Gesicht bekommen habe, war, nachdem ich einen Suizidversuch hatte, habe ich mich hier gemeldet, dann war ich auf der B ganz kurz. Stationär war ich dann in Akutbehandlung und da hat meine Mutter mich angeguckt und angefangen zu weinen und gesagt, ich kann das nicht. Was ist los mit dir? Lass mich dir doch bitte helfen. Und am Ende war es nicht was Innerliches von mir, was mich dazu gebracht hat, mir zu helfen, sondern dass ich gesehen habe, okay, mein Umfeld leidet mit. Okay. Also, weil ich so an einem Punkt war, wo mein Selbstwert so weit unten war, hätte ich nie von mir aus gesagt, ich muss jetzt was ändern, damit ich glücklich werde, sondern zu sehen, dass ich es eben nicht verstecken kann und dass andere es doch mitkriegen und doch mit mir leiden und dass ich doch wichtig für sie bin, war für mich so, okay, jetzt muss ich es wenigstens probieren für meine Mama.
Aber es ist ein wahnsinnig empathischer Schritt. Also wenn man das so sieht, dass du es für jemand anders tust, was du eigentlich gar nicht willst. Also es ist ja sehr, sehr empathisch in dem Sinne. Hattest du, weil das ist etwas, das glaube ich auch viele Menschen immer im Kopf haben, wenn man an Therapie denkt. Und du auch gerade erwähnt hast, ja, mein Selbstwert war so weit unten, dass ich das von mir aus gar nicht gemacht hätte. Ich hätte mich selbst gar nicht so wichtig genommen in dem Fall. Mhm. War das in deinem Kopf, dass du gesagt hast, nee, meine Probleme sind nicht so wichtig, als dass die hier besprochen werden müssen, oder war das nicht der Fall?
Nee, ich habe schon gemerkt, dass meine Probleme sehr stark waren. Ich meine, ich habe vorhin über Suizid gesprochen, ich hatte auch ein extremes Problem mit Selbstverletzung. Also ich wusste rein logisch, meine Probleme sind es wert, aber ich dachte, ich bin es nicht wert. Also mir war sehr klar, ich leide hier gerade, aber ich dachte einfach, wer bin ich jetzt, mir hier die Zeit in Anspruch zu nehmen, das bin ich nicht wert. Und es war auch irgendwo das Einzige, was ich kannte. Also ich habe ja vorhin gesagt, seitdem ich ein kleines Kind war. Und seitdem ich ein kleines Kind war, habe ich auch diese Strategien entwickelt, die eben nicht funktional sind, die selbstverletzend waren, um damit umzugehen. Aber es hat ja funktioniert für mich. Und zu denken, ich könnte hier mit einer anderen Methode das schaffen, war für mich erstens unrealistisch und zweitens total gruselig.
Mhm.
Weil das war ja mein Zuhause sozusagen. Meine Selbstverletzung war mein Zuhause. Warum soll ich da rausgehen?
Ja.
Und da zu sagen, okay, ich muss jetzt aber, ich muss das hinter mir lassen, boah, schwer.
Stelle ich mir an dem Punkt, wo du warst, auch du hast gesagt, das ist vor 3-4 Jahren, also du warst ja wirklich auch noch sehr jung, und da so einen Schritt zu machen, sich selbst auseinanderzusetzen, ich glaube, das ist für jeden ein krasser Schritt und für dich, glaube ich, nochmal dieser Berg an Mut, den man aufbringen muss, das dann anzugehen. Jetzt finde ich das total spannend, was du gerade gesagt hast zu den Strategien. Du warst jetzt dann in der Therapie, warst erstmal stationär, wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt wurde das ambulant. Und wie ist da so das Herangehen, dass man sagt, du kannst jetzt, bist du an einem Punkt, wo du sagen würdest, es gibt schon für mich Möglichkeiten, anders jetzt mit Gefühlen umzugehen?
Auf jeden Fall. Also ich bin auch 2 Jahre jetzt schon clean. Ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, wie es war, weil es immer im Hinterkopf ist. Deswegen ist es eine Sucht, weil es immer im Hinterkopf sein wird. Aber es gibt so viele andere Strategien, die sind schwer, aber die sind es wert. Und ich habe auch da durch dieses drüber nachdenken und Gefühle und Bedürfnisse identifizieren auch erstmal gelernt, dass ein Leben schön sein kann und dass ein Leben auch angenehm sein kann, weil ich eben geguckt habe, was sind meine Bedürfnisse, und da geht schon viel Druck runter. Und natürlich in Stresssituationen denke ich manchmal immer noch, oh, das wäre jetzt so einfach, ich müsste jetzt mich nur einmal selbst verletzen, dann ist das alles wieder weg. Und dann denke ich mir, das ist aber nicht die Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe mich für ein Leben mit Wert entschieden, ich habe mich für meine Lebensfreude entschieden, komm, lass mich durchatmen, ich versuche jetzt Sport zu machen, um damit umzugehen, oder ich denke mal drüber nach, ich rede drüber, und das ist es wert, auch wenn es anstrengend ist, 100%, und das erstmal anzulernen, ja. Boah, da war ich ja hier dann auch auf Station später, mit Frau Hahn dann auch schon, und dann erstmal zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein, dass ich diese Arbeit investiere.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß noch, Professor Dr. Holtmann hat da mal einen Satz zu gesagt, also ist ja ärztlicher Leiter hier, und der hat einen Satz gesagt, der mir das mal klar gemacht hat, eine psychische Erkrankung, dafür kann niemand was. Niemand ist schuld an seiner Erkrankung, aber die Arbeit musst du ja trotzdem machen.
Mhm.
Also du bist ja trotzdem diejenige, die investieren muss, das sagst du ja gerade auch, und das ist ja eigentlich so unfair. Du kannst nichts dafür, musst aber jetzt arbeiten, da rauszukommen. Deswegen umso schöner, dass du auch sagen kannst, fühlt sich aber auch gut an. Und jetzt, um dein Bild vom Anfang aufzugreifen, Gefühle und Instabilität fühlt sich an wie auf dem Ozean. Hast du jetzt manchmal ein Rettungsboot in deiner Nähe, wenn Wellen kommen? Ist das das, was du sagen willst?
Ich glaube, es ist immer auch tagbedingt. Manchmal ist es ein Boot, manchmal sind es Schwimmflügel. Aber ich bin nicht mehr alleine. Mhm. Und das ist gut. Ich habe gelernt, mir Hilfe zu suchen, und zwar Hilfe, die auch was bringt und nicht nur kurzfristig ist, weil Selbstverletzung, so effektiv sie im Moment ist, hilft nicht lange. Es wäre ja schön, wenn man das einmal macht und dann sind all deine Probleme für immer weg, aber nee, es ist eben was, das muss man dann immer, immer wieder machen, und es wird immer gefährlicher. Und Skills, also Strategien, damit umzugehen, sind was, was man immer wieder machen kann und was mit jeder Anwendung angenehmer wird. Mit jeder Anwendung merke ich, okay, ich muss viel weniger Energie jetzt investieren, als vor 2 Jahren ich in den Skill hätte packen müssen.
Mhm.
Und ich habe Skills, die haben sich automatisiert, was total schön ist. Das heißt, anstatt dass ich sage, ich mache das jetzt bewusst, wenn bei mir eine Stresssituation ist, geht bei mir direkt ein System an, das mich da durchführt. Und natürlich ist das nicht immer so.
Ja,
ne? Wird es nie sofort sein.
Ja.
Aber es ist schön, das überhaupt mal zu haben. Und ich glaube, das macht Therapie so viel wert. Wirklich zu lernen, anders zu denken.
Also, ich will das alles nur unterschreiben. Ich kann dazu gar keine Nachfrage stellen. Du sagst so tolle Sachen. Zum Thema Gefühlen und Gefühl wahrnehmen. Du hast ja gesagt, das sind Wellenbewegungen. Das sind Dinge, die dich auch unvorhersehbar treffen, aber dann auch intensiver.
Ja, definitiv. Ein Gefühl fühlt sich für mich nie leicht an. Also, ihr kennt das vielleicht, dass Gefühle so Stufen haben. Es fällt ein Glas hin, das ist doof. Dann hat man vielleicht Panik, oh, ich komme zu spät zur Arbeit. Und das Ganze, das fühlt sich für mich immer in der stärksten Variante an. Wenn mir ein Glas hinfällt, fühle ich mich direkt, als hätte ich nie was in meinem Leben richtig gemacht. Und das ist direkt dieses Gefühl. Da gibt es keine Zwischenstufe. wenn ich trauere, ist es direkt die Trauer, die andere vielleicht empfinden würden, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Wenn ich von mir selbst enttäuscht bin, ist es direkt Suizid. Wenn ich denke, oh, mein Geliebter antwortet mir gerade nicht, dann ist es direkt, er liebt mich nicht mehr. Es gibt keine Zwischenstufe. Und das erklärt natürlich auch total, warum man dann so schnell ausbricht, warum ich so schnell ausbreche, weil es jeder andere Mensch, der diese Gefühle so wahrnehmen würde, auch tun würde. Und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass das nicht so ist, also dass es nicht ist, um andere zu manipulieren. Mir hat das mal jemand gesagt, du weinst doch jetzt nur, damit du das kriegst, was du willst. Nein, ich weine, weil ich gerade extreme Trauer empfinde. Das Letzte, was mir gerade wichtig ist, ist das zu kriegen, was ich will. Ich will einfach nur, dass dieses Gefühl jetzt aufhört. Und da das Gefühl würde nicht aufhören, selbst wenn ich jetzt kriege, was ich will. Weil es schon, die Welle hat sich schon aufgebaut. Die ändert sich nicht, die verschwindet nicht, wenn du sagst, okay, dann machen wir das doch. Meine Gefühle sind nicht dafür da, andere zu manipulieren, sondern sie sind meine Gefühle. Kein Mensch hat Gefühle, um zu manipulieren, nur meine sind stärker. Und meine müssen halt raus. Ich kann sie nicht immer runterdrücken und ich will das auch gar nicht.
Ich habe noch zwei Fragen und ich kann mir schon vorstellen, wie diese ungefähr beantwortet. Aber ich muss es. Was würdest du anderen Kindern und Jugendlichen raten, die mit emotionaler Instabilität, mit ähnlichen Problemen hadern?
Ich glaube, je nachdem, welche Person das ist, würde ich ihnen einfach raten, sich immer wieder zu sagen, du bist das wert. Weil da ist der Anfang. Du bist es wert. Versuche es. Und das ist ganz wichtig zu sagen, ich bin es erstmal wert, dass sich was verändert. Weil das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist zu sagen, ich bin es wert, dass sich was verändert und dass mein Leben lebenswert ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt.
Auf die Frage freue ich mich immer am meisten. Die hat sich sogar Davina ausgedacht und die finde ich super schön. Das ist meine lieblingsletzte Frage. Worauf bist du stolz?
Boah.
Ist eine schwere Frage. Ich habe gesagt, sie ist schön, aber nicht einfach.
Ich glaube, ich bin am stolzsten darauf, wie ich gelernt habe, mit Beziehungen umzugehen. Weil, obwohl ich sehr viele Beziehungen verloren habe, als ich angefangen habe, Grenzen zu setzen, ist das Schöne, dass ich jetzt Beziehungen habe, die angenehm für mich sind. Und dass ich eine tolle Beziehung zu meiner Mutter habe, eine tolle Beziehung zu meinem Freund, eine tolle Beziehung zu meiner besten Freundin. Und das war alles vorher nicht so, weil ich vorher so eine Hülle davon war, was ich hätte sein sollen und zu allem Ja gesagt habe, einfach nur um gemocht zu werden. Und jetzt zu sehen, okay, ich bin ein Mensch und ich habe meine Grenzen gesetzt und die mögen mich immer noch und ich führe jetzt Beziehungen, die sind gut und die sind lebenswert und ich bin total erfüllt darin, diese Beziehungen zu führen und das, obwohl ich Nein sagen darf, ist super schön und das macht mich richtig stolz, dass ich da geschafft habe zu sagen, ich bin jetzt ein Mensch, ich bin eine Identität, weil das war ich vorher nicht. Aber das freut mich so.
Das hast du so schön gesagt, wirklich. Kannst du auch stolz drauf sein?
Dankeschön.
Das ist nicht selbstverständlich und das ist super schön. Ich danke dir vielmals für alles, was du mit uns geteilt hast. Das ist, hat mich richtig berührt. Ganz toll.
Ach, danke schön.
Unfassbar starkes, ich wiederhole mich fast bei in jeder Folge, aber es ist einfach immer wieder erstaunlich, wie starke Bilder die Patientinnen und Patienten hier geben. Aber auch gerade Ravens Bild mit dem Ozean und wie alleine man wirklich auch ist in so einem riesigen Ozean und von überall schwappen Gefühle auf einen über. Ich kann mir vorstellen, das kannst du als Therapeutin ja viel besser bei einem irgendwie einschätzen, dass dann so eine Borderline-Störung oder auch so eine Emotionsregulierungsstörung sich ja in jeder Situation im Alltag irgendwie widerspiegelt. Also man kann dem ja gar nicht entfliehen.
Nee, also man muss sich das ja so vorstellen, so wie sie das beschreibt, das sind krasse Wellen, die auf sie einschlagen und sie weiß überhaupt nicht, wie sie die handeln kann. So ist das ja auch, wie Betroffene ihr Gefühlserleben eigentlich schildern und für sich erleben. Ne? Also wenn ich mir so vorstelle oder wenn du dir vielleicht mal vorstellst, du erlebst eine richtig krasse Situation. Was
wie
weiß
ein
ich?
Autounfall oder so.
Autounfall oder ja. So, genau. Dann merkst du wahrscheinlich, dass du mega doll angespannt bist, dass du vielleicht voll in Panik bist, dass du gar nicht weißt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Du kriegst nur mit, du bist maximal angespannt und du kannst vielleicht nicht mal mehr sagen, welches Gefühl du eigentlich hast.
Ja.
So, und das ist sowas, was Betroffene ganz viel erleben, dass die von jetzt auf gleich ganz intensive Emotionen erleben, dass die manchmal sogar bei der Emotion so angespannt sind, dass sie gar nicht mehr wissen, welches Gefühl sie haben. Das ist, glaube ich, so ein Zustand, den wir ganz, ganz selten nur erleben.
Ja.
Und dass sie deswegen auch überhaupt nicht wissen, was sie denn jetzt tun können, um diese Anspannung loszuwerden und vielleicht auch mitzukriegen, was für ein Gefühl sie denn haben und wie sie das regulieren können.
Unglaublich anstrengend. Aber was sie was Raven ja gerade irgendwie aufgegriffen hat, war ja schon, dass ihr in der Therapie schon Strategien erarbeitet, wie sie lernt, damit umzugehen. Und ich hatte das so verstanden, sie hat jetzt wie einen ganzen Werkzeugkoffer, so stelle ich es mir ein bisschen vor, an Möglichkeiten, die sie jetzt teilweise automatisch schon benutzt. Also sie lernt es schon, damit umzugehen.
Ja,
oder?
Sie hat sehr, sehr viel und sehr hart gearbeitet. Aber das ist auch das, was unfairerweise die Betroffenen tun müssen, ne? Also die haben ihr Leid nicht selbst verursacht, aber die müssen eben selber was dafür tun, dass es ihnen besser geht. Und das, was wir in der Therapie versuchen, ist, dass sie erstmal sozusagen lernen, mitzukriegen, wann steigt die Anspannung, um dann zu lernen, wie kann ich die Anspannung runterregulieren. Das sind eben so klassische Stresstoleranz-Skills, was du vielleicht schon mal gehört hast. Das sind wirklich Sachen, die man eigentlich nur in Hochanspannungsmomenten nutzt, um erstmal wieder sich so weit mitzukriegen, dass man sagen kann, welches Gefühl man eigentlich hat. Und das ist dann so der nächste Punkt, dass wir viel üben mit denen, zum Beispiel auch über so Achtsamkeitstrainings, ne, dass die lernen können, einzuordnen für sich, welches Gefühl habe ich denn jetzt? Und dann, genau, geht es eben darum, auch nochmal mitzukriegen, so ist das Gefühl, was ich denn jetzt habe, eigentlich angemessen oder nicht und wie kann ich dann damit umgehen? Und da gibt es viele verschiedene Methoden, wo wir auch nochmal im Deep Dive ein bisschen intensiver drüber sprechen mit unserem Oberarzt hier von der DBT-Station. DBT ist eine Therapieform, in der das eben intensiv geübt wird.
Aber es scheint ja auf jeden Fall so gute Auswirkungen zu haben, weil Raven ja auch gesagt hat, sie, und das fand ich am bewegendsten fast bei ihr, dass sie gesagt hat, sie ist jetzt wieder in der Lage, Beziehungen zu führen.
Ja,
also das, was sie hat einerseits geschildert, wie isoliert sie war. Klar, wenn alle etwas anderes fühlen oder anders fühlen als du, bist du alleine. Und jetzt ist sie in der Lage, gute Beziehungen zu führen, die ihr gut tun. Also das war ja ein Wahnsinnsweg dahin, aber ich glaube, das ist das, was man mit einer Therapie erreichen kann.
Ja, absolut. Und das erste Ziel ist erstmal überhaupt, dass, also neben dem, dass Betroffene lernen können, mitzukriegen, welches Gefühl sie eigentlich haben, dass sie lernen, wir sagen so auf therapeutisch schlau sozusagen, funktional damit umzugehen. Das heißt, auf eine Art und Weise, die hilfreich ist und die langfristig nicht schadet. Weil das, was passiert, wenn sozusagen erstmal impulsiv auf so ein Gefühl reagiert wird, ist, dass das häufig erstmal sogenannte dysfunktionale Strategien sind. Also Strategien, die kurzfristig vielleicht hilfreich sind, aber langfristig den Betroffenen selbst oder auch ihren Beziehungen schaden. Da kannst du dir vorstellen,
auch angesprochen hat,
genau, sowas wie sich selbst verletzen. Ne? Das hilft kurzfristig, weil es die Anspannung wegnimmt, aber langfristig schadet es halt, weil es den Körper zerstört. Ne? Oder so Dinge wie, keine Ahnung, impulsiven Wutausbruch zu haben und jemandem im Affekt eine klatschen, das ist ja auch, das nimmt dir kurzfristig die Wut, aber es macht halt langfristig deine Beziehung kaputt. Und das Unfaire ist, dass diese sogenannten dysfunktionalen Strategien, die kurzfristig leichteren sind, weil die irgendwie schnell wirksam sind, aber die halt langfristig schaden. Und in der Therapie versuchen wir genau das umzupolen, dass sie eben lernen, Strategien für sich zu finden, die vielleicht kurzfristig sehr viel mehr Aufwand erfordern und deutlich anstrengender sind, die aber langfristig eben nicht schaden.
Und ich glaube, das ist wirklich was, das wir alle ganz gut nachvollziehen können, weil wir alle arbeiten ein Leben lang an Strategien, mit Emotionen umzugehen.
Voll, ja.
Ich glaube, das kann uns Johanna auch noch mal ganz gut erzählen. Wir haben sie ja schon angekündigt. Sie ist auch heute als Gast hier und sie hat keine psychische Erkrankung. Aber sie ist auch durch was gegangen, durch was, dass wir alle gegangen sind und gehen müssen, die Pubertät, wo viele, viele Emotionen auf einen einprasseln. Und ich bin ganz gespannt, was sie für Strategien da hat. Oder sich irgendwie vielleicht immer noch am Erarbeiten ist.
Ja.
Ich rede jetzt mit Johanna. Ich bin froh, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
Hi.
Du bist glücklicherweise nicht psychisch erkrankt und hast aber trotzdem gesagt, du sprichst mit uns, weil, und das finden wir in dieser Folge besonders wichtig, wir mal oder ich auch mal verstehen will, wo eigentlich der Unterschied vielleicht liegt von einer emotionalen Instabilität zu: ich habe einfach krasse Gefühle im Erwachsenwerden.
Seelenstruggle Feelings.
Pubertät fühlt sich für mich an wie?
Das fühlt sich für mich an, also das Bild, was ich dann vor Augen habe, sind nachts am Lagerfeuer oder am Telefon ewig lange mit Freunden reden, wie über alles, was man erlebt hat, gefühlt hat. Ja.
Sind das Sachen, ich finde das ganz spannend, dass du das sagst, weil ich nehme jetzt einfach mal an, das hat sich in der Pubertät bei dir geändert, weil vorher hast du über deine Gefühle eher mit deinen Eltern gesprochen.
Ja, genau. Ja.
Also ist das so das erste Mal, dass du deine Gefühle nicht mehr nur zu Hause thematisiert hast, sondern das erste Mal ja mit extern.
Ja, ja.
Also das, würdest du sagen, dass du deine, wenn du jetzt die Pubertät nochmal so Revue passieren lässt oder gerade so die Zeit, wo man so erwachsen wird, gab es da schon Momente, wo dich Gefühle überrollt haben, wo die Gefühle heftiger waren, als du oder sie nicht richtig einordnen konntest? Oder wo du vielleicht hilflos warst mit der Emotion?
Ja, ich würde sagen, in beide Richtungen eigentlich. Also sowohl an schlechten Tagen, dass es dann noch geholfen hat, irgendwie wen zu sehen und mit dem drüber zu reden, aber auch in totaler Euphorie irgendwie noch auf den Geburtstag zu fahren und einfach froh zu sein, dass man total unbeschwert ist. Und ich glaube, in beide Richtungen auf jeden Fall.
Weil, was ich mich so frage, gerade bei emotionaler Instabilität, ich glaube, es gibt super viele Jugendliche und Kinder, die auf Situationen extrem reagieren.
Mhm.
Also klassisch, wenn wir jetzt ein Kind nehmen, Quengelware im Supermarkt, Mama sagt, nee, gibt jetzt keine Schokolade mehr, das wirft sich hin und haut mit den Füßen auf den Boden und mit den Fäusten und rastet im Prinzip völlig aus. Ich kann das Bild ziemlich gut schildern, weil das war ich definitiv. Und da könnte man ja schon sagen, boah, das ist eine ziemlich extreme Situation für ein Kind. Gab es bei dir Situationen, wo du gesagt hättest, so vielleicht in der Situation schon oder im Nachhinein, wo du dich gefragt hast, nehmen die anderen auch so krass wahr oder ist das überhaupt noch normal und was ist überhaupt normal?
Ja, also ich würde sagen, ich kenne schon von mir, dass ich dann manchmal gemerkt habe, dass ich irgendwie aus einer Situation raus will, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte auf überhaupt Leute um mich rum oder so und dann irgendwie den Raum verlassen wollte oder mal gar nicht wusste, woher dann vielleicht irgendwie so eine Traurigkeit kommt und mich irgendwie Kleinigkeiten zum Weinen gebracht haben, was mich dann schon verwirrt hat, was ich vielleicht vorher so gar nicht kannte aus dem Kindheitsalter. In Richtung Wut eher weniger, würde ich sagen.
Ja, lucky you. Das ist ja, ist ja auf jeden Fall gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon gelernt, dass es wichtig ist oder dass wir alle, und da muss ich mich selbst erstmal hinterfragen, auch sowas wie Ventile haben oder Strategien, mit bestimmten Gefühlen umzugehen. Und erst hatte ich gedacht, nein, auf keinen Fall. Ich reagiere einfach ganz normal, weil es ja natürlich ist. Aber ehrlich gesagt entwickelt man ja dann doch in seinem Leben Strategien. Und wenn es nur das ist, wenn ich wütend war, musste ich die Tür knallen oder so, um jetzt erstmal zu zeigen, ich bin nämlich wütend. Mhm. Dann hörst du es auch noch. Vielleicht ist das ja auch eine negative Strategie zu zeigen, meine Wut zu unterstreichen oder das irgendwie rauszufiltern. Könntest du für dich sagen, was vielleicht für dich Möglichkeiten waren mit, wenn du mal Situationen hattest, wo du wirklich traurig warst oder was dich emotional sehr aufgewühlt hat? Gab es da was dir geholfen hat?
Ganz klar auf jeden Fall Sport. Ich habe relativ viel Sport gemacht in dem Alter. Und dann das Einfachste war, eine Runde laufen zu gehen, gerade weil es auch in Covid-Zeiten war, wo man nicht unbedingt... Oh. Also ich komme eigentlich aus dem Klettersport, aber da waren die Hallen auch zu. Aber dann einfach Laufschuhe an und irgendwie möglichst weit wegrennen. Und doch, das war auf jeden Fall, würde ich sagen, schon eine Strategie. Und in so akuter Aufregung oder so oder auch eventuell mit negativen Emotionen vor irgendwelchen Ereignissen, die vielleicht, vor denen ich Angst hatte oder so, dann alles aufräumen und möglichst gut organisieren, damit irgendwie alle äußeren Faktoren stimmen und ich mich da auch nicht mehr drum kümmern muss oder so. Okay, du hast
auf jeden Fall krass gute Strategien. Also ich wünschte, ich hätte diese mal entwickelt so im Jugendalter. Ich räume jetzt alles auf, ich bin wütend.
Nee, in der Wut jetzt vielleicht nicht. Ich glaube, wenn ich wütend war, habe ich eher den Raum verlassen, weil ich Streits lieber aus dem Weg gehe und dann irgendwie erstmal durchatme und damit kann man dem anderen ja auch schon mal zeigen, dass man das so nicht okay fand, indem man erstmal geht.
Okay. Würdest du das einordnen als eine eher negative Strategie, mit dem Moment umzugehen? Also negativ ist jetzt ja, so ein hartes Wort.
Aber ja, sag mal. Also manchmal wäre es vielleicht schon auch besser, direkt auszusprechen, was einen stört. Aber in der Überforderung wird es dann manchmal auch gar nicht so einfach. Also hätte vielleicht manchmal bessere Wege gegeben, ja.
Es ist irgendwie komisch, ne? Weil man selbst manchmal, jetzt, wenn ich so Fragen stelle, merke ich selbst, man hört eigentlich gar nicht so richtig auf, an seinen Strategien so zu arbeiten. Ja. Also wir alle lernen, glaube ich, immer nochmal mit anderen Gefühlen neu umzugehen und vielleicht zu überlegen, ja, sind meine Strategien eigentlich wirklich so gut? Und man hinterfragt sich, dass das vielleicht auch so ein gewisses Normal hat.
Mir ist gerade aufgefallen, als du gesagt hast, irgendwie, dass man an seinen Strategien arbeitet. Mir ist jetzt in den letzten Wochen so in einem neuen Umfeld vor allem aufgefallen, dass man ganz viel vergleicht, was andere Leute für Strategien haben und dann auch hinterfragt, was irgendwie die Freunde, wenn die erzählen, irgendwie, ich bin total fertig, ich glaube, ich würde jetzt gerne ein Eis essen gehen oder so. Und dass ich merke, dass das aber gar nicht meine Strategie wäre und dass ich dann aber eben hinterfrage oder wer anders mir erzählt, dass er irgendwas macht, wo ich im ersten Moment denke, das ist vielleicht total super und total schlau, aber das funktioniert eben für mich vielleicht gar nicht. Also, dass ich glaube, dass eben jeder seine eigenen Strategien hat und sich vielleicht auch ein bisschen durchprobieren muss. Also, manche von den Sachen haben vielleicht für mich auch mal geholfen und helfen jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber dieses Hinterfragen von, sind vielleicht die Ideen von den anderen viel besser und dann aber eben wieder zu dem Punkt zurückzukommen, nee, eigentlich mache ich das, was mir gut tut und dann ist das vielleicht meins.
Ich glaube, das ist ja ein ziemlich guter Schluss, wenn man den daraus ziehen kann, aber um das mal zum Beispiel entgegenzusetzen zu dem, was häufig ja Menschen haben, die mit emotionaler Instabilität zu kämpfen haben, die müssen sich diese Strategien erst erarbeiten und wissen, also die machen aber genau das Gleiche wie wir. Mhm. Also vergleichen, gucken, ja, wie machen das andere denn eigentlich? Wieso funktioniert das bei denen, bei mir nicht? Also je mehr, wie länger wir sprechen, desto häufiger fallen mir Parallelen dazu auf, dass Emotionen so natürlich, wie wir sie immer sehen und so ja, die sind einfach da und ich fühle sie einfach und ja, dann reagiere ich halt. So komplex ist es eigentlich und jeder so gesund oder nicht gesund, in Anführungsstrichen, arbeitet sein ganzes Leben damit.
Ja, irgendwie. Und also es ist ja auch logisch, dass man sich erstmal das abguckt, was die anderen um einen herum machen. Also wenn man Liebeskummer hat und dann der beste Freund fragt, irgendwie sollen wir Cocktails trinken gehen, dann ist meine erste Idee auch gewesen, ja, auf jeden Fall, voll die coole Idee, jetzt gehen wir raus. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es mir dabei nicht besser ging und dass ich dadurch eher in die negativen Emotionen reingerutscht bin und dann eben aber ein langer Spaziergang mit einer Freundin mir viel besser getan hat, obwohl das vielleicht gar nicht so das Typische ist, aber eben für mich dann die Lösung. Aber sowas muss man vielleicht auch erst ausprobieren.
Definitiv.
Ich habe nur gerade gedacht, es ist mega spannend, was du beschreibst, weil wir haben ja gerade von Raven gehört, dass sie gesagt hat, also für sie war das auch so, dass sie verschiedene Strategien eben ausprobieren musste und dass sie sich auch viel verglichen hat mit anderen, geguckt hat, was funktioniert bei anderen und was funktioniert bei mir. Und dass sie auch gesagt hat, für sie war sehr entlastend festzustellen, nicht jede Strategie, nicht jeder Skill, würden wir jetzt im Fachjargon sozusagen sagen, muss für sie funktionieren. Und es geht eher darum, den für sie individuellen Weg zu finden. Und ich finde es total cool, dass du das sagst, dass du das auch kennst. Und wir kennen es ja auch von uns, dass das ist das, was uns Menschen verbindet. Mhm. Ne? Dass wir Gefühle erleben und dass wir ganz individuelle Wege haben, damit umzugehen. Ja. Und dass eben Betroffene mit so einer emotionalen Instabilität, dass die im Prinzip genau das Gleiche lernen müssen oder üben müssen, was wir auch tun. Dass die vielleicht nur manchmal ein bisschen härter dafür arbeiten müssen, aber dass die deswegen nicht grundsätzlich andere Menschen sind. Und das, finde ich, wird so schön deutlich.
Ja, ich finde auch diese Grunderkenntnis sowieso, dass jeder einfach seinen eigenen Weg immer hat, finde ich total wichtig. Und ich glaube, dass das gerade jetzt irgendwie, also als ich angefangen habe zu studieren und ein ganz neues Umfeld hatte, ein ganz großer neuer Punkt war auch in Richtung Klausurphasenstress. Wie gehe ich damit jetzt um? Und da hatte ich irgendwie total Glück, dass ich eine Freundin zwei Semester über mir hatte, die mir direkt gesagt hat, lass dich nicht von dem Stress mitziehen. Ich mache das auch ganz anders als eine Freundin von mir. Du machst das jetzt auch einfach so, wie du willst. Und dieser Satz hat mir halt total viel mitgegeben, dass ich dann auch ein bisschen mehr bei mir selbst geblieben bin, als ich es vielleicht sonst getan hätte, weil man ja schon auch versucht, irgendwie in seiner Freundesgruppe, die gerade noch ganz neu ist, sich ganz viel abzugucken, ganz viel zusammenzumachen, aber dass man eben nicht sich alles abgucken darf und bei manchem doch bei sich selbst bleiben muss.
Ja, voll. Und dass es auch dann in so einer neuen Lebensphase, ne, wo vielleicht dann auch nochmal neue Gefühle oder andere Gefühle kommen in so einer Klausurenphase, dass es auch dann völlig menschlich und normal ist, dass man sich auch Unterstützung holt und dass man sich austauscht mit anderen. Ne? Ja. Auch das finde ich ist
ja
was.
Das hat ja auch Chancen. Ich meine, manche Strategien können ja auch inspirierend sein und besser als die eigenen. Ja, also das ist ja durchaus auch eine Möglichkeit. Das muss ja nicht immer so sein, dass man selbst schon die Besten hat für
ja,
sich.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Weil
sehr
das
gerne.
Auch ja trotzdem total intim ist. Also ja, also ich glaube, nicht jeder, für jeden ist es normal, so über die Gefühle zu sprechen oder über so eine Zeit. Deswegen vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Spannend irgendwie, was Johanna erzählt. Vor allen Dingen, wenn man das mit den Erzählungen von Raven so nacheinander hört.
Mhm.
Es ist fast schon einleuchtend, wie ähnlich teilweise die Probleme sind im Umgang mit Gefühlen. Wenn auch die Ausprägung ist natürlich krasser. Aber man hört auch, dass viele Menschen, eigentlich fast alle, Strategien suchen müssen, mit Gefühlen umzugehen.
Ja.
Gibt halt nur einen riesen Unterschied bei den Leuten, die eine Erkrankung haben, dass sie dazu meistens Hilfe brauchen.
Ja, was erstmal wichtig ist, ist, dass Gefühle gut und richtig sind und wichtig sind für uns. Ne? Die haben wir ja nicht umsonst von der Natur gekriegt und das ist was, was uns Menschen ja auch verbindet. Und dass man nie pauschal sagen kann, irgendwie ab wann ist das Gefühlserleben jetzt sozusagen krankhaft oder nicht mehr in Ordnung.
Ja,
ne?
Aber falsch.
Falsch ist genau.
Wenn man jetzt auch Raven nochmal im Kopf hat mit ihrer, was sie erzählt hat, dass solche Sätze wie, du bist heute schon wieder so eine Drama Queen oder krieg dich mal wieder ein, was das auch bei einem Kind auslösen kann. Also da mal drauf zu hören.
Absolut.
Wahrscheinlich tritt das häufiger auf oder es gibt doch bestimmt auch Anhaltspunkte, die helfen können. Ist das jetzt vielleicht eine normale Entwicklung gerade? Normal immer in Anführungsstrichen? Mhm. Oder gibt es da vielleicht ein größeres Problem? Mhm. Gibt's da irgendwie Anhaltspunkte?
Gibt's auf jeden Fall. Also ich fände nochmal wichtig zu sagen, dass also so ein Satz, der ja vielleicht auch häufig von Eltern fällt, jetzt stell dich mal nicht so an oder sei mal nicht so eine Drama-Queen, der ist ja erstmal oft auch gut gemeint, ne? So im Sinne von, ach, muss ja jetzt nicht so schlimm sein, dein Gefühl. Löst aber ja bei Betroffenen aus, genau wie Raven das gesagt hat, mein Gefühl ist nicht okay, also ist mit mir was nicht okay. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du könntest dich nicht mehr auf dein Gefühlserleben verlassen, da schwimmt man schon ganz schön und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie da sich fühlt wie in einem Ozean, ne? Völlig orientierungslos. Und ich glaube, das passiert, ne? Das passiert auch Eltern, das passiert auch Lehrern, dass man Gefühle nicht so ernst nimmt oder nicht so wertschätzt, anerkennt, wie Kinder das vielleicht brauchen. Und es gibt Kinder, die können das gut wegstecken, so, die können sich darunter gesund entwickeln. Und es gibt aber eben auch Kinder, die von Natur aus so sensibel sind sozusagen, dass es auf fruchtbaren Boden fällt und dass das eben zu starken Verletzungen führt und eben dazu führt, dass sie nicht mehr schaffen, sich auf ihre Gefühle verlassen zu können. Und das sind dann eben die Kinder, die so dysfunktionale Strategien entwickeln, wie wir es gerade gehört haben. Ne? Und ich glaube, das wäre aus meiner Sicht so ein Orientierungspunkt, an dem man sagen könnte, ab dann ist es halt eben nicht mehr okay. Also wenn man merkt, das Kind oder der Jugendliche geht fast ausschließlich sehr dysfunktional mit seinen oder ihren Emotionen um. Ne? Also was weiß ich, da gibt es ja eine breite Palette an Sachen, die nicht hilfreich sind. Und ich finde immer gut als Orientierungsfrage, sich zu fragen, schadet das Verhalten der Person selbst langfristig oder halt ihren Beziehungen? Und was wir ja generell immer sagen, so im psychiatrischen Kontext ist auch, Hilfe braucht man eigentlich dann, wenn man merkt, man selber leidet, man hat einen hohen Leidensdruck oder das Umfeld leidet, also die Beziehungen leiden. Und wenn man nicht mehr so gut funktioniert im Alltag, ne? Wenn Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, Jugendliche ihre Ausbildung nicht weiterführen können, wenn es ausschließlich Konflikte gibt zu Hause, wenn irgendwas sozusagen nicht mehr im Gleichgewicht ist. Das sind, finde ich, immer gute Indikatoren, dann zu überlegen, okay, ich glaube, irgendwas stimmt nicht und ich brauche Hilfe.
Fachwortalarm.
Mit dem Begriff Indikatoren sind Anzeichen für eine bestimmte Entwicklung gemeint. Und im psychiatrischen Kontext verstehen wir unter Indikatoren Anzeichen dafür, dass eine Behandlung notwendig ist.
Ich finde das total gut, wie du es sagst. Und ich finde vor allen Dingen auch nochmal wichtig, dass man vielleicht nochmal intensiver darauf eingeht, wie man auch Ursachen erkennt, wie man Therapien erkennt. Darauf geht ihr nochmal ein im Deep Dive bei uns.
Genau.
Da wird das nochmal ein bisschen, also wenn ihr euch weiter informieren wollt, hört euch den Deep Dive an. Immer eine Empfehlung von mir. Da wirst du diesmal mit unserem Oberarzt ja sprechen, eurem Oberarzt. Ich bin ja schon Teil des Teams gefühlt ein bisschen.
Bist du.
Und wenn es noch etwas gibt, wir packen natürlich auch wieder alle Informationen
in die Shownotes.
Ist doch wohl klar.
Genau. Also wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ihr unsicher seid, ob ihr Hilfe braucht, wenn ihr das Gefühl habt, es geht euch nicht gut oder ihr erkennt euch wieder in manchen Punkten, redet mit Leuten, guckt in die Shownotes, sucht euch Unterstützung.